liebe Gemeinde, stellen wir uns einmal diesen wenig erfreulichen Fall vor: Ihr Haus brennt. In so einem Fall kommt es ja plötzlich darauf an, dass man überlegen muss, was zählt denn jetzt wirklich in meinem Leben und was will ich jetzt unbedingt mitnehmen? Hoffentlich denken wir zunächst an die Personen, die in dem Haus wohnen und nicht an irgendwelche Dinge. Die Menschen müssen gerettet werden, vielleicht greift man dann noch schnell zum Geldbeutel und je nachdem, das ist bei jedem anderen, bei jedem Jahr dann ganz anders. Zunächst geht es aber um die Menschenleben, aber auch dann ist die Frage, ja, welche Menschen? Rette ich zuerst mich und dann die anderen oder erst die anderen und dann mich? Ist meine Familie wichtiger als die Nachbarn? Welche Menschen? Was zählt denn? Was ist wichtiger und weniger wichtig? Vor einigen Jahren habe ich mal so eine Comedy-Serie, so eine Folge gesehen. Da war so ein Ehepaar, die saßen in so einem alten Flugzeug, so einem klapprigen Ding und das geriet dann in Turbulenzen. Und der Mann, der geriet immer mehr in Panik. Und dann klapperte es ganz heftig und plötzlich fielen da so Sauerstoffmasken, da ging die Klappe oben auf, fielen die Sauerstoffmasken runter. Aber auf ihrer Sitzreihe, weil das Flugzeug halt in einem schrecklichen Zustand war, nur eine einzige. In Panik greift der Mann zu der Maske. Fassungslos schaut ihn seine Frau von der Seite an. Er hatte nur an sich gedacht, was seine Frau da... Ja, so kann es sein. Was ist denn, was zählt? Bei beiden Anlässen, ob ein gefährlicher Flug oder wenn es brennt, steht ja sehr viel auf dem Spiel. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Rettung in einer gefährlichen Situation. Und um Rettung geht es auch in unserem Predigtext aus dem Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 9 bis 17. Da schreibt Paulus: Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. So heißt es in der Schrift, wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Das gilt ohne Unterschied für Juden und für alle anderen Menschen. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das ist gemeint, wenn es in der Schrift heißt: Wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute Nachrichten bringen. Doch nicht jeder nimmt die gute Botschaft an, wie auch der Prophet Jesaja sagte: Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt durch das Wort Christi. Es geht um Rettung. Wozu braucht es Rettung? Ich denke, wenn wir in die Welt gucken, da wird uns einiges so einfallen, wo es Rettung braucht. Auch bei dieser Wahl stand ja diese Rettung des Klimas und damit die Rettung unserer Erde steht ja ganz oben auf dem Programm. Wenn wir in diese Welt gucken, erleben wir viel Lieblosigkeit im Sinne von Lästern und Mobbing. Oder auch wie in dieser Szene mit dem Ehepaar, dass oft die Eigenliebe über die Nächstenliebe triumphiert. Dass, damit man bei anderen nicht schlecht dasteht, man immer wieder auch die eigenen Überzeugungen oder auch den eigenen Glauben verschweigt. Weil es in dieser Welt eben immer wieder auch Opfer gibt, denen keine Gerechtigkeit zuteil wird. Und letztlich brauchen wir auch deshalb Rettung, weil wir sind ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde und das war's dann. Wir sind vergänglich und man kann sich fragen, wozu diese paar Jahrzehnte, macht das Sinn? Wir alle sind Teil dieser Welt und wir können uns da nicht rausnehmen und sagen, ich brauche keine Rettung, mich betrifft das nicht. Bei mir ist alles in Ordnung. Nein, wir alle brauchen diese Rettung von der Lieblosigkeit, von unserem Tätersein und manchmal Opfersein, von unserer Vergänglichkeit. Und was bringt aber nun Rettung? Paulus sagt zunächst einmal ganz zentral der Glaube. Martin Luther hat es dann noch ein bisschen zugespitzt, noch ein bisschen verschärft, indem er gesagt hat, nur der Glaube, allein der Glaube bringt Rettung. Aber was gehört nun eigentlich genau zum Glauben? Was ist sozusagen die Essenz des Glaubens? Und was ist vielleicht nur zweitrangig? Als Jugendlicher habe ich mal ein Buch gelesen, da wurde genau beschrieben, was man als Christ alles so macht und was nicht, also was man glaubt und was man macht. Damals galt Kaffee noch als potenziell gesundheitsschädigend, also trinken Christen keinen Kaffee. Heute ist es ein bisschen anders, aber mich hat das schon ein bisschen erschreckt damals. Meine Güte, das ist aber alles so, bei jeder Sache müssen wir jetzt gucken, ob man das darf oder ob man dann womöglich gleich aus dem Glauben herausfällt. Ja, was sagt Paulus nun, was den Glauben, was nun eigentlich entscheidend wichtig ist für unseren Glauben, so inhaltlich? Und es fällt schon mal auf, dass er gar nicht sagt, dass man irgendwas tun muss. Ja, das kommt dann schon noch. Aber erstmal muss man nichts tun. Drei Aspekte nennt er. Der erste Aspekt, der Glaube ist auf Jesus gerichtet. Christen glauben an Christus und nicht einfach irgendwie an Gott. Das ist durchaus schon provozierend, weil es würde im Dialog mit den anderen Religionen es einfacher machen. Aber Paulus macht es deutlich, der Glaube richtet sich auf Jesus. Und das ist auch etwas Schönes. Also ich zumindest empfinde das als etwas sehr Schönes. Gott ist ja irgendwie etwas sehr Anonymes, Unsichtbares, Ungreifbares. Aber dass sich jetzt in Jesus, da kann man wirklich, da gibt es wunderbare Geschichten in der Bibel, wo man sich ihn ganz bildhaft vorstellen kann. Und manchmal mache ich das auch, wenn ich irgendwie in einer schwierigen Situation gerade bin, dass ich mich hinsetze und die Augen schließe und dann stelle ich mir Jesus vor, wie er da so mit offenen Armen dasteht und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das kann ich mir gut vorstellen. Irgendwie Gott vorstellen, das ist schon wesentlich schwieriger. In Jesus erleben wir eine Nähe von Gott, die für uns sonst wenig greifbar ist, die sonst gar nicht möglich wäre. Und deshalb ist es etwas sehr Schönes, dass unser Glaube sich wirklich auf diese Person richtet. Diese wunderbare Person. Der zweite Aspekt, der zu unserem Glauben dazugehört, Jesus ist der Herr. Und im Alten Testament ist Herr eine Gottesbezeichnung. Also Paulus stellt Jesus mit Gott auf eine Stufe, wobei er zugleich dann auch wieder Jesus von Gott unterscheidet. Das ist so ein bisschen die logische Schwierigkeit, die wir im Neuen Testament haben, so wie Jesus ja selber auch seinen himmlischen Vater nennt. Das heißt, sie sind auf einer Stufe und doch werden sie unterschieden. Aber sie gehören ganz eng zusammen. Was liegt das Schöne daran, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch war? Auch das macht ja die Verständigung über unseren Glauben mit manchen Menschen schwierig, dass Jesus ein göttlicher Herr ist. Aber das Schöne daran ist, nur so kann er ja eigentlich ein Retter sein. Denken Sie an die Abendmahl, wo er mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert und sagt, mein Leib und mein Blut für euch, für dich, zur Erlösung, zur Vergebung. Aber kein Mensch könnte sowas sagen. Selbst ein Prophet hätte sowas nicht sagen können. Mein Blut, mein Leib, für dich, undenkbar. Aber Jesus ist eben mehr, der menschgewordene Gott. Er ist nicht einfach wie wir alle in diese Erde mit hineinverwoben, in diese Welt voller Schuld und Leid. Und gerade so kann er uns auch da rausreißen. Man kann nicht andere rausreißen, wenn man selber im Sumpf steckt. Und der dritte Aspekt, also Jesus, er ist der Herr. Und der dritte Aspekt, Jesus ist der von Gott, von den Toten auferweckte. Auch das finde ich wichtig. Was nützt uns ein toter Retter? Dann wäre die Vergänglichkeit ja immer noch stärker. Dann wäre immer noch die Frage, was soll eigentlich das Ganze? Für die Jünger war deshalb auch völlig klar, als Jesus kreuzig war, das war's. Vorbei, der ist gescheitert. Ohne die Auferweckung wäre Jesus vielleicht ein großer Lehrer der Nächstenliebe. Man würde ihn vielleicht unter die Reihe der großen Pazifisten zählen. Aber ein Retter wäre er nicht. Ohnehin ist historisch ist es so, ohne den Auferstehungsglauben gäbe es diese Kirche hier gar nicht. Man hat die Geschichten von Jesus nicht überliefert, weil er die Bergpredigt gehalten hat oder Menschen geheilt hat, sondern weil dieser Verstorbene plötzlich wieder auftaucht und wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, über 500 Leute haben ihn gesehen. Also die drei Dinge, Jesus, der göttliche Herr, der Auferweckte, das macht nach Paulus den Kern unseres Glaubens aus. Natürlich macht es den Dialog mit Juden und Muslimen nicht einfacher. Und dennoch gilt ja auch hier die Frage, werfen wir um des Friedens willen unsere Überzeugungen über Bord und verleugnen sie? Doch nun kommt in unserem Text noch etwas Wichtiges. Ich habe zuerst den Glauben jetzt betrachtet. Paulus bezeichnet diesen Glauben als etwas, was im Herzen ist. Also etwas, was letztlich auch unsichtbar ist. Ob jemand diesen Glauben hat, kann man nicht einfach sehen. Doch nun kommt etwas ganz Wichtiges für Paulus dazu. Zum Glauben im Herzen tritt das Bekennen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und da, das fällt manchen Menschen schwer, dieses Bekennen. Gerade auch in Deutschland, wo es weite Kreise in unserer Gesellschaft gibt, für die der Christi-Glaube einfach nur veraltet, unwissenschaftlich, uncool ist, wie man heutzutage so sagt. Und da den Mund aufzumachen, das ist nicht so einfach. Wie kann es da sein, dass das, was im Herzen ist, auf die Zunge wandert? Ich möchte mal drei Gedanken dazu mitgeben, die vielleicht ein bisschen ermutigen sollen zum Bekennen. Wir alle stehen ja sozusagen in einer Kette. Wir alle haben Leben empfangen. Wir haben Vorfahren, wir haben Eltern, Großeltern. Und wir geben das Leben weiter. Ich denke manchmal schon faszinierend. Ich hatte 8 Urgroßeltern, wenn nur einer von denen gesagt hat, nee, ich will keine Kinder, gäbe es mich gar nicht. Deshalb finde ich es auch so ein bisschen schwierig, wenn heute in unserer modernen Zeit jedes Paar einfach selbst bestimmt, ob man Kinder kriegt oder nicht. Das ist durchaus eine kritische Sache. Was bei der Weitergabe des Lebens gilt, gilt aber auch bei der Weitergabe des Glaubens. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle 10 Jahre eine Stimme vom Himmel kommt, sondern er wird ja durch die Botschaft wird ja über Menschen weitergegeben. Und auch da muss man sich klar machen, wenn es nicht bestimmte Menschen in meinem Leben gegeben hätte, die den Mund aufgemacht hätten, dann würde ich hier nicht stehen. Hätte niemand den Mund auf, ich wüsste nichts davon. Es ist ein Geschenk, weil Menschen da waren, die mich geliebt haben, gesagt haben, ich will, dass du das hörst, dass du das erfährst. Bei mir war es natürlich das Elternhaus, aber auch Jungschau-Mitarbeiter, Kinderkirche-Mitarbeitende und alle möglichen Leute, die mich geprägt haben. Aber Menschen, die den Mund aufgemacht haben. Und davon lebe ich. Davon diesem wunderbaren Leben wissen. Und vielleicht kann, wenn man sich so das bewusst macht, wir sind alle Beschenkte durch Menschen, die den Mund aufgemacht haben. Vielleicht hilft es uns auch, dass auch wir uns doch so einen Ruck geben und sagen, ja, ich will auch aus Liebe zu anderen immer mal wieder den Mund aufmachen. Das ist der erste Aspekt. Ein zweiter Aspekt, der uns auch ermutigen soll. Paulus schreibt, er bringt ja am Schluss des Textes so eine Kette. Der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft. Wenn man sie nicht hört, kommt er auch nicht. Und die Botschaft kommt durch das Wort Christi. Und das finde ich auch sehr schön. Das heißt, das bedeutet, dass Jesus durch unsere Worte selbst spricht. Das heißt, es hängt nicht einfach an uns. Ich habe mal als Jugendlicher wollte ich auch mal jemanden bekehren. Ja. Da habe ich mir genau überlegt, was ich dem sage. Und habe gedacht, wenn ich das so sage, hat er eigentlich keine Chance mehr, ungläubig zu bleiben. Da habe ich mich aber kräftig getäuscht. Der blieb genauso ungläubig. Der guckte mich danach nicht groß an und? Tja. Nein, unsere eigenen Worte, wir können uns dann noch so viel überlegen. Natürlich sollten wir nicht einfach dumm drauf losplappern. Es ist schon gut, wenn man sich Gedanken macht, wie ich über meinen Glauben rede. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man einfach so redet, wie der Schnabel gewachsen ist.
und nicht dann so anfängt, wie manchmal in der Predigt, so, hör mal zu. Erstens, zweitens, drittens. Da denken alle, was ist denn jetzt das? Nein, man soll doch reden, wie man auch sonst mit Menschen redet. Und dass Jesus diese Worte, unsere Worte, durch unsere Worte spricht, das finde ich unglaublich entlastend. Und wenn er unsere Worte spricht, bedeutet das auch, er ist an unserer Seite. Das heißt, wenn ich zu einem Haus hingehe, also Bezeugung ist ja nicht immer, dass man sich in London in Speakers Corner stellt und drauf losredet in aller Öffentlichkeit. Das kann ja einfach bedeuten, dass man in der Nachbarschaft zu Weihnachten ein Kärtchen schreibt mit einem Bibelspruch und den Segen Gottes zuspricht. Das müssen ja nicht immer so riesige Dinge sein. Und dass ich aber nicht alleine zu diesem Haus hingehe und nicht alleine bin, wenn ich zu diesem Menschen, wenn ich einem Menschen auf der Straße begegne oder wie auch immer. Das Zweite, Jesus Christus ist selbst da. Nur wenn er meine Worte benutzt, kann überhaupt Glauben entstehen. Und das Dritte, was uns auch helfen soll, Paulus erwähnt ja auch das Gebet indirekt. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn man mit bestimmten Menschen viel Zeit verbringt, dann intensiviert sich eine Beziehung in der Regel. Und so ist es auch mit der Gottesbeziehung. Gebet bedeutet, mit Gott, mit Jesus Zeit zu verbringen. Vielleicht bei Kerzenschein, bei einer Tasse Kaffee, bei einem schönen Spaziergang. Das muss ja auch nicht immer so was Verkrampftes sein. Ich muss mich jetzt eine halbe Stunde, muss ich mich jetzt hin, ich muss Folgendes beten, ich muss erst noch ein Lied vorher singen. Manche haben da ja auch so ein starres Gebilde im Kopf. Nein, das ist ein Gespräch mit Jesus. Und je enger solch eine Beziehung zu Jesus kommen wird, glaube ich auch, desto mutiger wird man das. Gebet ist ja auch das Schöne, dass man auch, wenn man zu einem Menschen hingeht, man vorher das bei Jesus ablegen kann. Oder auch hinterher, ach Jesus, habe ich da wieder geplappert, das war ja oberpeinlich. Und trotzdem sagen, du kannst ja trotzdem was Tolles draus machen. Oder auch nicht, aber das ist deine Verantwortung. Also diese drei Dinge, wir sind selber Geschenkte durch andere Menschen, die den Mund aufgemacht haben. Jesus selbst macht für uns den Mund auf. Und das Dritte, wir dürfen auch immer wieder den Mund öffnen zum Gebet. Und das kann uns entlasten und ermutigen, auch Menschen zu werden, die bekennen. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte, auch eine wahre Geschichte. Gut, ist zumindest so im Internet zu finden. Ich konnte nicht genau herausfinden, wann die Geschichte stattgefunden hat, aber ich schätze mal so vor etwa 100 Jahren. So ungefähr. Also, an der spanischen Küste wurden einmal Wrackteile angespült, darunter auch Matrosenkleidung. Das stammt, wie man dann herausgefunden hat, von einem deutschen Dampfer, der da vor der Küste gesunken ist. Und in einem Kleidungsstück fand man eine Bibel, nicht die ganze Bibel, sondern ein Neues Testament. Und da stand auch ein Name drin, Markus Rothmann, Kolkwiese 12 in Hamburg. Die Straße gibt es immer noch, die Hausnummer auch noch. Und dann stand da dran, hatte dieser Markus Rothmann selber da reingeschrieben, dieses Neue Testament. Das erste Mal gelesen auf Bitten meiner Schwester Lotte. Also so ein bisschen als Pflicht. Da kam die Schwester rein, lies doch jetzt mal bitte dieses Neue Testament. Aber die Lotte hat es bekannt. Wenn sie das nicht gesagt hätte, hätte er nicht angefangen, die Bibel zu lesen. Aber er tut es nur als Pflicht, so wie manchmal im Konfirmandenunterricht. Jetzt muss man es verpflichten, sondern das jetzt auswendig machen. Das erste Mal also gelesen, als Pflicht. Aber bei diesem Lesen dieses Neuen Testaments spricht Christus zu ihm. Denn dann geht es weiter. Das zweite Mal gelesen aus Angst vor Gottes Gericht. Das heißt, diese Bibelworte haben ihn angesprochen. Er hat plötzlich gemerkt, eigentlich bin ich ein Mensch, der Rettung braucht. Aber es war ihm noch nicht klar, woher die Rettung kommt. Angst vor Gottes Gericht, das zweite Mal. Der Schauberstmann hat herausgefunden, dass in Hotelzimmern, wo Bibeln liegen, weniger Handtücher gestohlen werden. Da kriegt man ein bisschen Angst, wenn da die Bibel liegt. Dann geht es weiter, das dritte Mal und alle anderen Male aus Liebe zu Jesus gelesen, stand da drin in diesem Neuen Testament. Also, die Lotte hat bekannt, Christus hat zu ihm gesprochen und ein Mensch, der letztlich untergegangen ist, wurde dennoch gerettet. Ja,
Wenn es heißt, dass wir Gott lieben sollen, unseren Nächsten wie uns selbst, dann ist das auch ein konkreter Ausdruck, oder ist ein konkreter Ausdruck dessen auch, dass wir unser Herz auf der Zunge tragen und diesen Jesus aussprechen. Sein Leben für den Herrn der Welt, seine Lebenszeit diesem Herrn der Welt zu schenken, das ist keine freudlose Pflicht. Das wäre schade, wenn es das wäre. Sondern das kann unser Leben bereichern. Wir hinterlassen so Spuren auch auf dieser Erde, die auch dann nicht vergehen, wenn wir selbst nicht mehr da sind. Amen. Ja, das nächste Lied macht